Per Naturam. Die Natur weiß den Weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Fette und Öle für den Hund. Was und wofür? Mein Name ist Martina Kamp, ich bin Tierheilpraktikerin.
Ja, und ich bin Manfred Hessel. Ich bin Phytotherapeut und bei Per Naturam für die Pflanzenrezepturen zuständig.
Letztens rief mich eine Kundin an und sagte, was ist denn überhaupt das Weiße unten in der Dose? Kann ich das mitfüttern? Und da habe ich gesagt, ja, das können Sie ruhig mitfüttern, das ist das Fett. Das war mir jetzt auch klar, weil ja Fett sich bei dem Erhitzungsprozess in der Dose verflüssigt und sich dann wieder irgendwo absetzt und abkühlt. Was ich mich aber gefragt habe, warum setzt sich das denn am Boden ab? Normalerweise ist Fett doch etwas leichter als Wasser. Und wenn ich irgendwas koche mit Fett, schwimmt das oben auf. Müsste das nicht am Deckel sitzen, weißt du das?
Ja, das ist ganz richtig, die Frage. Und tatsächlich setzt es sich auch eigentlich am Deckel ab. Der Witz bei der Sache ist, die leere Dose wird mit dem Verschluss angeliefert und der Deckel, der bei der Herstellung draufgesetzt wird, ist letztendlich der Boden. Das heißt, die Dose wird auf den Kopf gestellt und deswegen hat man das Gefühl, das Fett sitzt unten, bei der Produktion setzt es sich aber, wie es physikalisch auch richtig ist, oben ab.
Das ist ja mal interessant zu wissen, finde ich jetzt zumindest sehr spannend. Da sind wir dann auch direkt bei Ölen und Fetten, denn man sagt ja immer, Fette sind eben fest und Öle sind flüssig.
Ja.
So ein bisschen der Hintergrund sind ja eigentlich die gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, die ungesättigten Fettsäuren sind nämlich das, was bei Raumtemperatur flüssig ist und die gesättigten sind die, die bei Raumtemperatur fest sind.
Genau.
Ganz, wenn man noch weiter dahinter geht, hängt das mit Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen zusammen und wer eine Doppelbindung hat und wer nicht. Und das kann man gerne nachlesen, wenn man das möchte. Das erklären wir heute nicht. Wir machen jetzt keinen Chemie-Podcast. Und diese Fette und Öle, die haben ja jetzt ganz, ganz viele Funktionen im Körper. Und eine der wichtigsten Funktionen ist natürlich auch, Kalorien zu bringen.
Ja, sie sind ein ganz wichtiger Energieträger. Und Fette oder Öle enthalten doppelt so viel Energie wie die vergleichbare Menge an Eiweiß oder Kohlenhydrate.
Jetzt ist der Hund ja eigentlich ein Beutetiergreifer. Das heißt, an pflanzliche Fette würde er in seiner natürlichen Nahrung gar nicht in so einem hohen Maße drankommen. Und es ist auch tatsächlich so, dass die pflanzlichen Fette als Energieträger auch gar nicht so gut geeignet sind, weil der Hund sie nicht so gut verstoffwechseln kann.
Genau.
Das bedeutet, die Bauchspeicheldrüse stellt ja unter anderem Enzyme her, auch zur Fettverdauung, die Lipase. Und davon bräuchte der Hund bei pflanzlichen Fetten mehr. Deswegen ist es für ihn einfacher als reiner Energieträger. Pflanzliche Fette haben ganz andere Vorteile, da kommen wir später noch zu. Aber als reiner Energieträger sind deswegen die tierischen Fette besser geeignet.
Richtig, ja.
Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Fett darf denn jetzt im Futter sein? Oder sollte im Futter sein. Und es ist relativ simpel, weil auch da orientieren wir uns wieder an der Natur. Das bedeutet, ein Beutetier enthält so im Schnitt 15% Fett. Also jetzt im Winter würden auch die Beutetiere mehr Fett enthalten, weil die sich einfach ein Fettpolster zugelegt haben. Und wenn wir dann im Sommer genauso füttern wie im Winter, dann haben wir ein Problem. Ja, also mich hat auch letztens eine andere Kundin angerufen und die hat gesagt, mein Hund nimmt jetzt gerade so ab. Das war, wo wir diese Wahnsinnstemperaturen hatten, wo es so minus 8 Grad, minus 9 Grad war. Und die hat einen sehr aktiven Hund und die ist auch selber sehr aktiv mit ihrem Hund. Das heißt, die geht dann locker 2 Stunden am Tag spazieren. Und wenn man bei 2 Stunden am Tag spazieren geht, bei minus 10 Grad, dann braucht der Hund natürlich ganz, ganz viel Energie alleine, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist doch jetzt ein super Abnehmetipp, so bei Kälte mal nackt spazieren zu gehen. Da verbrennt der Körper natürlich auch einiges und da geht auch Gewicht runter.
Ja, aber dann auch tatsächlich nackt. Bei meinen älteren Hunden, die immer gut eingepackt rausgingen und das auch nur noch mit kurzen Spaziergängen und ansonsten bei 22 Grad temperiert auf der Couch lagen. Da musste ich natürlich im Winter das nicht mehr erhöhen, den Fettanteil in der Nahrung. Aber ansonsten ist das schon eine gute Idee, wenn der Hund abnimmt, nicht die komplette Futtermenge zu erhöhen, sondern erstmal zu schauen, liegt denn der Fettanteil tatsächlich bei diesen 15-20%? Mhm. Das darf auch gerne mal 25% bei sehr aktiven Hunden sein. Und das kann man ganz einfach machen, indem man sich jetzt zum Beispiel mal das Fleisch, es geht ja nur um den Fleischanteil, oder die Dose anguckt, die man füttert, da steht ja dann der Fettanteil schon immer drauf. Und wenn ich jetzt eine 400 Gramm Dose habe und mein Hund soll eher zunehmen, das heißt, ich gehe von den 20% Fett aus, dann müssten da ja 80 Gramm Fett drin sein.
Ja.
Wenn da jetzt aber nur 10% Fett drin sind, dann habe ich 40 Gramm. Das heißt,
ja,
mir fehlen 40 Gramm Fett pro Tag. Und wenn dann Leute sagen, ich gebe doch schon Fett dazu und ich frage nach, ja, wie viel denn? Ja, so 1-2 Teelöffel am Tag.
Ja.
Wir tun uns mit Fetten immer schwer, ne?
Ja, als ob das Gift wäre. Ja, das ist wirklich etwas, was die Werbung vor Jahren mal vermittelt hat. Und fettarm schneiden es beim Fleisch raus und so. Es ist für uns ein wichtiger Geschmacksträger. Es ist immer die Frage, welches Fett nehme ich? Fette sind wirklich lebensnotwendig und sie haben eine für die Gesundheit eine ganz wichtige Bedeutung.
Ja, und gerade jetzt bei Hunden im Wachstum, bei Hündinnen in der Trächtigkeit, in der Laktation, in der Rekonvaleszenz. Also es gibt so viele Gründe, warum der Fettbedarf auch tatsächlich nochmal erhöht ist. Und man muss einfach immer gucken, ist es jetzt angepasst zu den Umständen? Passt der Fettanteil oder nicht? Und natürlich, wenn ich jetzt eine Fettverwertungsstörung oder andere Störung der Bauchspeicheldrüse habe, dann gibt es auch Gründe, warum der Hund abnimmt. Aber wenn ich tatsächlich Putenbrustfilet mit 2,5% Fett fütter, dann brauche ich mich nicht wundern. Ne?
Ja.
Also dann werden die meisten Hunde eher abnehmen, wenn sie nicht gleichzeitig ganz viel Kohlenhydrate kriegen. Aber da wissen wir ja, das ist nicht die gute Energiequelle wie Fett und erst recht nicht für Hunde.
Ich möchte zu den tierischen Fetten nochmal ergänzen. Es gibt bei den tierischen Fetten keine Allergien. Die Allergien gehen immer gegen Proteine, die gehen nicht gegen die Fette. Und deswegen, wenn ein Hund Rinderallergie hat, kann er trotzdem Rinderteig vertragen.
Er kann deswegen aber nicht unbedingt Butter vertragen. Die Butter hat eben sehr viel Buttersäure, das sind dann wieder kurzkettige Fettsäuren und die sind halt beim Hund oft dafür verantwortlich, dass es eben zu Durchfall kommt oder eben sogar bis zum Erbrechen gehen kann. Aber es gibt ja auch mittlerweile in den Barf-Shops gibt es ja auch so schöne eingefrorene Fettwürfel, die man auch ganz einfach entnehmen kann.
Ja.
Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einem Kunden, der sagte, er hat das Hirschfett, das gibt es ja nicht so oft. Er hat das Hirschfett jetzt bestellt und hat es als Block bekommen. Na, das ist natürlich also unpraktisch. Da habe ich ihm auch gesagt, einmal antauen lassen, in ganz viele kleine Stücke schneiden, einmalig und dann wieder einfrieren. Aber das gibt es mittlerweile eben auch schon so angeliefert.
Hirschteig ist ein wunderbares Mittel, wenn man wandert und Blasen in den Füßen hat. Also für die Fußsohlen zu pflegen, ist Hirschteig super.
Ja, also ne, wenn Sie jetzt Barfer sind, nehmen Sie sich einfach ein Stück Fettwürfel mit.
Teilen Sie sich mit Ihrem Hund.
Wenn es jetzt tatsächlich Probleme bei der Fettverdauung gibt, dafür ist ja unter anderem die Galle zuständig und natürlich eben die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, dann kann man das auch manchmal schon sehen, weil der Kot so fettig glänzt. Was kann man dann machen?
Um jetzt die Verdauungsorgane zu unterstützen, arbeiten wir mit Bitterstoffen, weil die ganze Verdauungskaskade ansprechen, also Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, werden in ihrer Arbeit damit unterstützt. Und die Gallensäuren sind es eben, die das Fett in kleine Fetttröpfchen zerlegt und die Lipase aus der Bauchspeicheldrüse zerkleinert sie dann, dass die Darmschleimhaut passieren kann. Außerdem ergänzen wir sehr gerne Lecithin. Lecithin ist bei uns mit Kieselerde gemischt, damit es sich auch gut dosieren lässt, weil Lecithin selbst wäre eine sehr klebrige Flüssigkeit und das Lecithin ist ein Emulgator und hilft eben Fette zu zerlegen.
Da kann man dann ja schon mal einfach gucken, ob das reicht. Und ansonsten muss man natürlich auch mal irgendwann die Bauchspeicheldrüsenenzyme aus bestimmen lassen. Das geht auch aus dem Kot. Ob da zu wenig sind, dann wären es wieder andere Mittel, die man geben kann. Dann muss man nämlich Bauchspeicheldrüsenenzyme tatsächlich zufüttern. Ja. Aber ein gesunder Hund, der jetzt keine Bauchspeicheldrüsen- oder Leberprobleme schon hat, kann einen relativ hohen Fettanteil gut vertragen. Und dann gibt es natürlich noch die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren. Da sind wir dann schon wieder bei den Kohlenstoffatomen und es wird etwas komplizierter.
Das ist eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich so eine lange Kette vor, meinen 21 Kohlenstoffatome. Das erste ist Alpha, das letzte ist Omega. Und von Omega zähle ich 3 zurück, da bin ich bei 18 und 18 hat eine Doppelbindung. Eine.
Okay.
Und dann habe ich eine Omega-3-Fettsäure.
Ich merke mir das immer mit Omega-3 kommt bei Wildtieren häufiger vor. Das heißt, der Anteil an den Omega-3-Fettsäuren im Wildfleisch ist höher.
Ja, das liegt einfach daran, dass die Wildtiere wesentlich weniger Kohlenhydrate oder Getreidefutter, wie sie unsere Masttiere bekommen, und dass sie auch wesentlich mehr Kräuter, Gräser, Knospen, einfach lebendigeres Futter bekommen.
Ja, und das Fleisch der Masttiere ist dann im Umkehrschluss, hat eben einen höheren Anteil an Omega-6 als das eben der Wildtiere. Und dieser höhere Anteil an Omega-6, der ist entzündungsfördernd. Und nur deswegen muss man überhaupt dieses Omega-3-Öl zufüttern, weil in der Natur würde ein Hund ja in der Regel jetzt nicht an Lachsöl kommen oder an Hanföl. Also sei denn Küstenwölfe vielleicht noch, ne? Aber da wird es dann schon eng.
Ja, ganz genau. Und das Lachsöl ist ein aufkonzentriertes Öl, überwiegend Lachs, aber auch mit Makrele und Sardine. Und durch diese Aufkonzentrierung ist dieser hohe Anteil an Omega-3-Fettsäuren gegeben. Natürlicherweise hat Lachsöl nur ein Gehalt von 8-10%.
Also unser Öl ist jetzt mit Makrelen und Sardinen, ja, aus Wildfang.
Ne? Ja, aus Wildfang. Und wie gesagt, es ist aufkonzentriert. Dieses Lachsöl wird eigentlich genommen, um es zu verkapseln für Menschen, die eben auch, wir Menschen haben dasselbe Problem wie die Hunde, dieses Defizit an Omega-3-Fettsäuren auszugleichen, eben um eine schönere Haut zu bekommen, um den Kreislauf zu stabilisieren oder auch Arthrose vorzubeugen.
Jetzt hängt das ja bei den Lachsen, also die sind ja nicht an sich schon Omega-3-haltig, sondern da hängt es ja auch wieder mit der Fütterung zusammen.
Und wir sind komplett in der Nahrungskette. Tiere können das nur in ganz homöopathischen Dosen selbst herstellen. Es stammt aus den Pflanzen und die Lachse fressen Algen und Krill und über die Nahrungskette reichen sie eben die Omega-3-Fettsäuren in sich an.
Die Fische haben jetzt immer noch mal so ein bisschen den Vorteil, dass sie Unterfettsäuren von Omega-3 haben, die eben nur in Fischen vorkommen. Ansonsten Omega-3-haltig wären ja auch andere Öle. Mit eins der bekanntesten ist sicherlich das Leinöl. Warum ist das nicht immer so eine gute Idee?
Ja, Leinöl ist ein härtendes Öl. Es hat keinerlei Vitamin E. Es entzieht dem Körper Vitamin E bei der Verdauung. Und weil dieses Vitamin E fehlt, wird Leinöl sehr schnell ranzig. Und das ist das größte Problem, dass es dadurch dann die Leber schädigen würde. Frisch gepresstes Leinöl, wenn Sie eine Ölmühle in der Nachbarschaft haben, wunderbar. Aber Leinöl, selbst im Kühlschrank aufbewahrt, ist nach 14 Tagen kippt das. Es hat einen bitteren, ranzigen Geschmack.
Wir haben ja bei uns ein Öl, was sich Silky Coat nennt. Ja. Da ist ja auch ein Leinsamenöl drin.
Ja.
Aber nicht alleine.
Es,
ne,
ist eine Ölmischung, die auf das Ölsäurespektrum oder den Bedarf der Haut abgestellt ist, um die Tiere gerade im Fellwechsel besonders gut unterstützt. Und dieses Öl ist auch mit Vitamin E stabilisiert.
Beim Silky Coat, wenn Sie das kaufen, hat das auch den Vorteil, jetzt nicht für Ihren Hund persönlich, aber für andere Hunde, dass Sie mit dem Kauf jeder Flasche Silky Coat auch einen gewissen Anteil an Geld direkt über uns an die Hilfsorganisation Equivent spenden. Und das geht dann in die Hundehilfe, in Kastrationsprojekte. Und von daher ist das ein doppelt gutes Öl.
Ein doppelter Benefit.
Wir haben ja auch noch die Öle mit den speziellen Aufgaben, nenne ich sie jetzt einfach mal. Denn der Lebertran, auch wenn er ein Fischöl ist, wird gar nicht wegen Omega-3 gegeben, sondern wegen es enthaltenen Vitamin Ds. Und weil er aber auch so viel Vitamin A enthält, der kommt ja schließlich aus der Leber, darf man davon nicht zu viel geben. Das heißt, der Lebertran wird zusätzlich zu den Omega-3-Ölen in einer ganz niedrigen Dosierung gegeben.
Ja, man gibt ihn tropfenweise. Vitamin D gibt man, um Calcium ins Skelett besser einzulagern, aber eben auch, um das Immunsystem zu stimulieren. Das Vitamin D übernimmt auch hormonelle Aufgaben und es ist für den Körper gerade im Winter sehr, sehr wichtig.
Wir haben den Lebertran schon extra nur in den kleinen Flaschen, weil die Öle ja alle sehr schnell ranzig werden. Und da hattest du vorhin auch schon mal gesagt, dass ranzige Öle lebertoxisch sind.
Genau.
Die kleinen Flaschen kann man dann auch nochmal umfüllen in Einwegspritzen und einfrieren, wenn man jetzt einen ganz kleinen Hund hat.
Ja.
Ansonsten sollten diese Flaschen nicht länger als 2 Monate geöffnet im Kühlschrank stehen.
Richtig. Jede Bewegung dieser Flaschen, deswegen auch dieses Umfüllen in kleine Flaschen, reduziert einfach den Lufteinfluss auf das Öl und verhindert eben das Ranzigwerden.
Jetzt haben wir ja noch das Reiskeimöl. Wofür ist das?
Ja, Reiskeimöl, wie der Name sagt, es wird aus dem Reiskeim gewonnen und dieser Reiskeim hat einen besonderen Inhaltsstoff, das Gamma-Eryzanol, der über das Gehirn die Produktion von Testosteron unterstützt und deswegen wird Reiskeimöl in der Zuchtvorbereitung eingesetzt, aber auch im Training, im Muskelaufbau. Gerade Rennhunde, die werden mit Reiskeim, Reiskeimextrakten auch vor dem Rennen sehr gut versorgt.
Und Flynn. Flynn ist mein Hund, einer meiner beiden Hunde, die man auch gerade schon mal im Hintergrund krascheln hört.
Ja.
Der hatte nämlich vor 2 Jahren einen Kreuzbandriss und eine entsprechend schwierige OP und dann durfte der sich fast 2 Monate nur ganz, ganz wenig bewegen. Und da ist es natürlich dieses Reiskeimöl für alle Hunde, die Muskulatur wieder aufbauen sollen, gerade nach Operationen, nach langen Rekonvaleszenzphasen. Da ist es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, das zu unterstützen, den Muskelaufbau. Das Nachtkerzenöl.
Ja, Nachtkerzenöl ist noch gar nicht so lange am Markt. Seit den 80er Jahren hat man schonende Pressverfahren, die nicht, also wo auch diese kleinen Samen bei kalter Pressung entölt werden können. Und dieses Öl ist ein hoch ungesättigtes Öl. Es wird also auch sehr schnell ranzig. Wir stabilisieren es mit Vitamin E und bieten es nur in Kapseln an, damit wir ein haltbares Produkt haben. Dieses Öl ist für die Haut besonders wichtig. Es nimmt den Juckreiz, es hilft bei Allergien. Es genügen kleine Mengen. Das Besondere an Nachtkerzenöl, man kann es äußerlich und innerlich anwenden und hat dann sehr schnell eine Linderung.
Diese entzündungshemmende Wirkung, die diese Öle ja auch so traditionell so ein bisschen besitzen, die haben wir ja auch, glaube ich, bewusst benutzt, um 2 Bioöle, die wir bei uns haben, in Mischungen herzustellen. Das ist einmal das Koriander-Propolis-Öl und einmal das Kurkuma-Myrrhe-Öl.
Ja, das Koriander-Propolis-Öl stabilisiert die Darmflora. Es ist bei Futterumstellungen, bei Hunden, die extreme Störungen der Darmflora haben, manchmal auch nach Antibiotika-Behandlungen, hilft das einfach, den Darm wieder zu stabilisieren. Und Kurkuma-Myrrheöl ist eine wunderbare pflegende Mischung für die Darmschleimhäute.
Ich habe das tatsächlich auch bei einer Kundin bei mir, also nicht bei ihr, sondern bei ihrem Hund. Der hat so eine chronische Darmentzündung und da hat das Kurkuma-Myrrheöl wirklich nochmal sehr, sehr viel gebracht. Ich denke, dass diese Kombination mit dem Schleimhautschutz da einfach für diesen Hund genau die optimale Hilfe gebracht hat.
Ja, sehr schön.
Also, das heißt jetzt nicht, dass Sie all diese Öle Ihrem Hund geben sollen. Wenn er zunehmen soll, machen Sie das bitte nicht. Dann gehen Sie, wie besprochen, auf die tierischen Fette. Aber ich hoffe, Sie haben jetzt so ein bisschen einen Überblick darüber bekommen, wann man was einsetzen kann. Und wer sich noch weiter für das Thema interessiert, für den haben wir auch einen Blogbeitrag über Fette in der Hundeernährung.
Ja, bleiben Sie gesund, halten Sie Ihre Hunde gesund. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.